Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat.
Annalena Baerbock, die Außenministerin, ist heute nach Israel gereist, um dem Land, um den Menschen im Land zu versichern, dass Deutschland ohne Wenn und Aber solidarisch ist.
In these horrible days, we, the people of Germany, are standing with you. We are feeling with you. We are all Israelis in these days.
Sie hat auch erneut den Angriff und die Gräueltaten der Hamas verurteilt. Die militant-islamistische Organisation hat dazu aufgerufen, heute Gewalt auszuüben gegen Jüdinnen und Juden weltweit. Wie die jüdische Community damit umgeht, was das macht mit dem Sicherheitsempfinden, das ist eins unserer Themen heute im Podcast vom Update am 13. Oktober. Und wir sprechen über ein Bild, das ganz heimlich, still und leise reingeschmuggelt worden ist in eine Ausstellung. Das ist erst jetzt aufgefallen und das hier ist die Frau, über die jetzt alle sprechen, wir natürlich auch.
Also ich war mit meinem Freund unterwegs. Und ich hatte einen Riesen-Hoodie an, hab das Geld dann so in meine Leggings gestopft und den Hoodie darüber. Und dann haben wir es reingeschmuggelt und hatten dann so ein verstärktes Klebeband dabei. Und dann haben wir es da unbemerkt auch gut aufhängen können, also kurz vor Schluss, abends war das. Und ja, dann haben wir es wieder rausgeschlichen.
Das hat sie den Kolleginnen von WDR Cosmo erzählt. Die ganze Geschichte dazu bekommt ihr gleich bei uns. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Für heute hat die militant-islamistische Organisation Hamas aufgerufen zu Demonstrationen und zu Gewalt gegenüber Jüdinnen und Juden. In Deutschland warnen führende Muslime davor, das wirklich umzusetzen. Und das Bundeskriminalamt ist auch alarmiert und will Orte jüdischen Lebens besonders schützen. Aufrufe zu Gewalt an Jüdinnen und Juden. Wir wollen darüber sprechen und haben das schon getan vor der Sendung, weil wir wissen wollten, wie die jüdische Gemeinschaft damit umgeht. Und vor der Sendung habe ich erreicht Christina Feiß, die hatte Zeit für uns. Sie promoviert gerade in Philosophie und hat den rechtsterroristischen Anschlag von Halle 2019 überlebt. War dort Nebenklerikerin. Hallo Christina.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Ja, wir freuen uns, dass du Zeit für uns hast. Christina, mit deiner Geschichte, mit deiner jüdischen Geschichte, mit den Ereignissen von Halle, wenn du jetzt diesen Aufruf zu Gewalt gegen Jüdinnen und Juden hörst weltweit, was geht dir da durch den Kopf?
Naja, ich denke, wenn ich ganz ehrlich bin, gerade auch aus meiner individuellen Situation heraus, muss ich da eigentlich schon früher ansetzen. Also der Jahrestag des Attentats selbst war ja auch erst vor ein paar Tagen. Mhm. Das war der Montag und das ist sowieso jedes Jahr eine Zeit, in der es mir einfach nicht gut geht, in der ich nicht auf der Höhe bin. Und dieses Jahr wurde der Jahrestag natürlich noch überschattet von der aktuellen Situation in Israel. Das heißt, für mich individuell und persönlich stellt sich da ein doppeltes Problem in Wahrheit, weil ich einerseits sowieso schon mit meiner eigenen Biografie kämpfen muss und meinen eigenen Erlebnissen und gleichzeitig aber jetzt auch in einer Situation bin, wo ich mir natürlich ganz konkret um Freunde, Freundinnen und Bekannte Sorgen machen muss und nicht nur Sorgen machen muss um die Menschen, die in Israel sind, sondern natürlich auch versuche, die Menschen, die tatsächlich unmittelbar betroffen sind, die in der Familie Betroffene haben, die ermordet und oder entführt wurden. Ich versuche, diese Menschen emotional zu unterstützen. Gleichzeitig habe ich aktuell nur limitierte Kapazitäten. Das heißt, für mich ist eigentlich diese ganze Woche ein ziemlicher Balanceakt zwischen ich möchte etwas tun, ich möchte unterstützen, ich möchte helfen und gleichzeitig muss ich, wie alle anderen auch, aber für mich sozusagen doppelt gemoppelt, darauf achten, dass es mir einfach auch irgendwie gut geht, dass ich gut durch diese Woche komme und dass mich mein eigenes Trauma nicht so sehr einholt, damit ich in dieser aktuellen Situation nicht untergehe.
Wie kann man denn das Gefühl beschreiben, überlege ich gerade, welche Worte würdest du dafür finden? Ist das auch eine gewisse Art von Überforderung, überwiegt Angst? Wie empfindest du das?
Ich würde sagen, großes Entsetzen, große Bestürzung und vor allem große Hilflosigkeit. Also das sehe ich auch gerade im Austausch mit Freunden und Freundinnen. Also meine erste Reaktion auf diese Nachrichten war natürlich, zuerst mal alle Menschen zu kontaktieren, alle jüdischen Menschen in meinem Umfeld, in meinem Bekannten- und Freundinnenkreis zu kontaktieren und mal zu fragen, hey, seid ihr safe, seid ihr okay, wie geht's euren Familien und wie kommt ihr gerade emotional zurecht? Das weiß ich auch, dass ich da nicht die Einzige bin, die das gemacht hat. Das ist, wie soll ich sagen, die automatisierte Reaktion von jüdischen Menschen, glaube ich, sehr oft. Da gibt es auch einen ungeheuren Zusammenhalt und eine Solidarität. Das sehen wir auch gerade mit den Solidaritätsbewegungen, die es in Israel gibt. Man möchte etwas tun und ich habe gleichzeitig den Eindruck, es ist nie genug. Und dazu kommt natürlich auch, dass die Hamas zur Gewalt gegen Juden und Jüdinnen aufgerufen hat und öffentlicher Seite jetzt irgendwie vermehrt Schutz versprochen wird. Aber gerade aus meiner eigenen Erfahrung heraus muss ich ehrlich sagen, darauf vertraue ich nicht mehr. Und das macht aus dieser Hilflosigkeit eigentlich auch wieder Angst.
Das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Also ne, es soll ja eben jetzt gerade auch mehr Schutz geben für die Synagogen, für generell jüdische Einrichtungen. Wenn wir jetzt mal auf Deutschland gucken, und das wird in anderen Ländern auch so sein, was macht das denn eigentlich mit deinem Sicherheitsgefühl? So wie du es gerade formuliert hast, ist das ja gar nicht mal so sicher, oder?
Nein, und um ehrlich zu sein, es fällt mir auch schwer, das ernst zu nehmen, im Sinne von, ja, natürlich muss es da mehr Schutz geben, keine Frage, das wissen wir jetzt auch schon länger und Menschen wie ich, die am 9. Oktober 2019 in Halle waren, wissen das noch genauer, aber es kann eigentlich auch nicht sein, dass wir bei einer bloßen Symptombekämpfung bleiben. Also hier jetzt mehr Schutz für jüdische Einrichtungen zu stellen, ist gut und begrüßenswert, aber das löst das Problem ja nicht langfristig. Und auch da muss ich sagen, nur weil hier PolizeibeamtInnen vor einer jüdischen Einrichtung stehen, heißt das für mich persönlich nicht, dass ich mich dort jetzt unbedingt sicherer fühle. Ich habe immer noch kein Vertrauen in den Staat als Schutzorgan in dieser Form und dementsprechend fällt es mir dann auch schwer, da wirklich daran zu glauben, dass sich da jetzt Dinge tun. Also ich habe ein großes Misstrauen, wie viele andere jüdische Menschen auch, gerade in Deutschland. Und es gibt auch gerade jetzt wieder die Forderungen, die laut werden. Wir brauchen nicht nur Worte, wir brauchen tatsächlich auch einfach Taten. Es muss jetzt gehandelt werden.
Was wäre da die wichtigste Tat oder was würde ganz vorne stehen bei dir auf der Liste? Was müsste passieren? Gerade vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass wir ja durchaus hier in Deutschland auch einfach ein Problem haben mit Antisemitismus.
Ja, also ich sehe das, auch wenn ich auf die letzten Jahre zurückblicke, seit dem 9. Oktober 2019. Es gab damals einen großen Aufschrei gegen Antisemitismus und es läuft aber eigentlich immer gleich. Es gibt jetzt auch einen großen Aufschrei gegen Antisemitismus, aber der flaut relativ schnell wieder ab und es passiert nachher nicht viel. Diese erhöhten Schutzmaßnahmen, die sind meistens auch nur vorübergehend und selbst wenn sie vielleicht auch längerfristig bestehen bleiben, wie gesagt, sie lösen das Problem eigentlich nicht. Und ich habe aber immer noch den Eindruck, dass es in Deutschland schlicht und ergreifend an der Bereitschaft mangelt, sich hinzustellen und zu sagen, hey, wir setzen uns jetzt mit dem Antisemitismusproblem in Deutschland auseinander. Und das passiert nicht und auch nicht konsequent. Und solange man dieses Problem, die Wurzel sozusagen, nicht angeht und sich nicht damit auseinandersetzt, ist Symptombekämpfung eigentlich auch komplett sinnlos.
Christina, ich danke dir sehr für deine ehrlichen Worte und auch wirklich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich kann mir vorstellen, dass das ein Thema ist, über das es schwierig ist, für dich zu sprechen, vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Von daher herzlichen Dank für deine Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Bodenoffensive, die scheint immer wahrscheinlicher, denn die israelische Armee, die hat die Bevölkerung im Norden des Gazastreifens dazu aufgerufen, dieses Gebiet zu verlassen innerhalb von 24 Stunden. Das werten viele Beobachterinnen und Beobachter für ein Zeichen, dass die israelischen Truppen eben angreifen werden. Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie das überhaupt logistisch funktionieren soll und wohin die Menschen fliehen werden oder flüchten werden. Es geht immerhin um mehr als 1 Million. Von dieser Zahl geht die UN aus. Auch die Zivilbevölkerung im Gazastreifen leidet aktuell unter diesem Konflikt. Viele müssen medizinisch versorgt werden, sind verletzt oder krank. Wie humanitäre Organisationen da aktuell noch unterstützen können, darüber habe ich gesprochen mit Stefanie Kirchner. Die ist Pressesprecherin von Ärzte der Welt. Sie ist mit ihren KollegInnen in Kontakt, die im Gazastreifen humanitäre Hilfe leisten. Stefanie, Israel hat die Versorgung mit Strom, Treibstoff und Wasser im Gazastreifen gestoppt. Es gibt viele Bombardierungen und die Krankenhäuser sind überlastet. Können eure Ärztinnen und Ärzte da überhaupt noch ihre Arbeit machen?
Ja, also es wird immer schwieriger, mit unseren rund 40 Kollegen vor Ort Kontakt zu halten, ja, weil teilweise eben auch denen der Strom fürs Handy knapp wird, beziehungsweise haben wir sogar schon zu einigen Kontakt verloren. Aber die sind eben auch gerade im Überlebensmodus. Einige haben Angehörige verloren tatsächlich oder ihre Häuser wurden zerstört und unser Büro ist auch in einem Viertel, was stark von den Angriffen betroffen ist. Da wissen wir jetzt noch nicht, wie stark die Schäden sind und unter diesen Umständen ist ein normales Arbeiten natürlich kaum möglich, ne? Und unser Koordinator vor Ort hat berichtet, dass er sich eben jedes Mal genau überlegt, ob er eben überhaupt das Risiko eingehen soll, das Haus zu verlassen. Zum Beispiel, wenn er jetzt dringend notwendige Dinge einkaufen muss, Lebensmittel etc. Er muss dann häufig ohnehin feststellen, dass alles ausverkauft ist. Also teilweise müssen die Leute sich mit ihren Familien mehrmals pro Nacht, müssen sie die Luftschutzkeller wechseln. Also in Gaza ist man aktuell nirgends mehr sicher. Und das macht das Arbeiten natürlich sehr schwer.
Also es ist auch für euch in dem Fall dann einfach ein extremer Ausnahmezustand. Jetzt hat Israel dazu aufgerufen, den Norden des Gazastreifens zu evakuieren. Und die UN, die warnt davor und sagt, dass das, ich zitiere jetzt mal, eine ohnehin schon tragische Situation in eine Katastrophe verwandeln könnte. Wie erleben das deine Kolleginnen und Kollegen vor Ort?
Also der Aufruf der israelischen Armee an die Bevölkerung Gazas, eben in den Süden des Landes zu fliehen, macht uns sehr, sehr große Sorgen. Also wenn 1 Million oder über 1 Million Menschen in den Süden vertrieben werden, ich kann mir auch nicht vorstellen, wie das in so kurzer Zeit gehen soll. Also Leute, die sich ohnehin kamen, aus dem Haus zu trauen, dass die dann das Vertrauen haben, sich auf den Weg zu machen. Und was soll eben mit Verletzten und Schwerkranken passieren? Also meine letzte Information ist, dass mindestens 8 unserer Mitarbeitenden es bereits in den Süden geschafft haben. Aber es ist schwierig, dorthin zu kommen, da die Gegend, sowohl der Weg dorthin als auch der Süden eben immer noch bombardiert wird. Also es ist sicherlich keine sichere Evakuierung möglich. Also das ist völlig illusorisch.
Das heißt, ihr selbst als Organisation könnt dann eigentlich auch gar nicht mehr wirklich für die Sicherheit eurer Mitarbeiter garantieren, oder?
Also die Sicherheit unserer Mitarbeitenden hat aktuell für uns die allerhöchste Priorität. Garantieren kann man in Gaza gerade gar nichts. Die sind gut geschult für solche Notfallsituationen. Also eins der Schwerpunkte unserer Arbeit war ja auch, dass wir die Krankenhäuser und die medizinischen Mitarbeitenden und die Menschen vor Ort auf solche Notfälle vorbereitet haben. Ja, aber auf so eine Katastrophe, wie es da jetzt gerade stattfindet, kann man eigentlich gar niemanden adäquat vorbereiten. Und wir versuchen immer noch zu tun, was wir können, um den Menschen zu helfen. Wir versuchen, auf dem lokalen Markt noch Medikamente zu beschaffen, um sie eben den Krankenhäusern zur Verfügung zu stellen. Wir sind in Gesprächen mit örtlichen Organisationen, die Palestine Medical Relief Society. Inwiefern wir die mobilen Kliniken, die diese Organisation hat, unterstützen können. Aber Sie können sich ja vorstellen, wenn es keine Medikamente gibt, wenn es keinen Strom gibt, dann ist es auch schwer, die Kranken zu versorgen. Wir fordern eben deshalb dringend die politischen Akteure mit allem Nachdruck dazu auf, die medizinische Versorgung und die humanitäre Hilfe nicht weiter zu behindern. Das humanitäre Völkerrecht ist nicht verhandelbar. Die medizinischen Helferinnen und Helfer müssen da ihrer Arbeit nachgehen können. Und die Zivilbevölkerung muss geschützt sein.
Würde es eine israelische Bodenoffensive geben in Gaza? Davon gehen ja zumindest einige Beobachter aus, dass das eventuell passieren könnte in den kommenden Tagen. Was würde passieren mit Ihren Kolleginnen und Kollegen? Und was würde das bedeuten für die Hilfe der Menschen in Gaza?
Ja, das würde diese Situation natürlich noch weiter eskalieren. Also die medizinische Behandlung ist ja aktuell schon schwierig und die Bodenoffensive, eine Fluchtbewegung, würde das natürlich nochmal verschärfen. Und es ist ja auch aktuell nicht absehbar, ob eben die Grenzübergänge zum Beispiel nach Ägypten geöffnet werden. Wir sind auch schon dabei zu eruieren, ob wir eventuell in Ägypten für den Fall, dass da die Grenze aufgemacht wird, auch Geflüchtete unterstützen können. Ja, aber das ist eben aktuell noch gar nicht abzusehen, wie sich das weiterentwickelt. Aber eine Bodenoffensive wäre sicherlich eine Katastrophe.
Wie sieht die Arbeit von Medizinerinnen und Medizinern aus in den palästinensischen Gebieten? Dazu habe ich heute vor der Sendung gesprochen mit Stefanie Kirchner. Sie ist Pressereferentin bei Ärzte der Welt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ein alter Kühlschrank, kaputter Drucker oder der Röhrenfernseher, der irgendwo vor sich hin staubt. Ne? Das würde man natürlich alles instinktiv zum Wertstoffhof bringen, zum Recycling. Bei der Vape-Zigarette, dem kaputten Ladegerät oder der elektrischen Zahnbürste ist das bei vielen anscheinend aber nicht so ganz klar. Also wo sollen das jetzt hin? Dieser Elektroschrott aus diesen kleineren Gegenständen, der wird oft auch als unsichtbarer Elektroschrott bezeichnet, weil viele eben gar nicht so genau wissen, was soll ich eigentlich damit machen. Und das ist problematisch. Justus Wolters aus dem Nova-Team. Eine neue Studie zeigt jetzt, wie viel Potenzial da eigentlich auch verloren geht, weil nicht richtig recycelt wird. Von welchen Dimensionen sprechen wir denn da?
Ja, es geht dabei um etwa 9 Millionen Tonnen Elektroschrott, der zum Großteil einfach im normalen Müll landet und damit nicht mehr nutzbar ist. Und das ist die Bilanz dieser Studie vom Institut für Ausbildung und Forschung der Vereinten Nationen. Die haben dafür fast 9000 Haushalte in verschiedenen europäischen Ländern befragt.
Und was macht so den größten Anteil aus bei diesem unsichtbaren Elektroschrott?
Also ganz vorn dabei sind laut der Studie elektronische Spielzeuge, zum Beispiel sprechende Puppen, so kleine Rennautos, Drohnen. Die machen etwas mehr als ein Drittel des gesamten unsichtbaren Elektroschrotts weltweit aus. Ebenfalls ein großes Problem stellen die E-Zigaretten dar. Die werden fast nie recycelt. Einige fühlen sich da vielleicht auch direkt ertappt. Der belgische Ökonom Pascal Leroy hat das im Deutschlandfunk mal ins Verhältnis gesetzt.
844 Millionen solcher Verdampfer wurden im letzten Jahr auf der ganzen Welt weggeworfen. Die Lithiummenge in ihren Batterien hätte für 15.000 Elektroautos gereicht.
Das ist ja krass.
Wahnsinnig großes, ungenutztes Potenzial, ja.
Aber wirklich, wenn er das jetzt mal so erzählt, für 15.000 Elektroautos. Aber gerade beim angesprochenen Lithium ist doch das Recycling auch relativ schwer oder ist nicht so leicht, das da wieder rauszuholen. Ne?
Ist schon so. Es ist noch sehr aufwendig, aber an sich möglich. Und da wird ja auch gerade ganz viel entwickelt, um das effizienter zu machen. Denn es ist auch zwingend notwendig, dass wir mehr dieser Dinge recyceln können, die Lithium enthalten, sagt Johannes Betz, Senior Researcher am Öko-Institut.
Der Bedarf an Lithium wird in den nächsten Jahren deutlich steigen. Das sagen eigentlich alle Prognosen, einfach aufgrund der Verkehrswende, aufgrund des hohen Bedarfs an Lithium-Ionen-Batterien aus der Mobilität, aber eben auch für stationäre Speicher. Und daneben dran machen dann die elektronischen Geräte, die ebenfalls teilweise auf Lithium-Ionen-Batterien angewiesen sind, wie unsere Laptops, Handys und andere portable Geräte, nur einen kleinen Teil aus, aber natürlich auch deren Gesamtmenge im Markt steigt zurzeit auch noch.
Und neben Lithium ist auch Kupfer noch ganz vorne in der Studie mit dabei. Auch davon brauchen wir mega, mega viel. Aber es wird häufig nicht recycelt, weil es sehr versteckt ist in den elektronischen Geräten, die dann häufig im Müll landen.
So, was ist jetzt bei dir, bei mir und bei allen anderen, die uns jetzt gerade zuhören? Was können wir denn am besten machen, um mehr von diesem unsichtbaren Elektroschrott eben besser zu recyceln? Das muss ja irgendwie möglich sein.
Erstmal sammeln, also einfach eine Box fertig machen, in der man alle Kabel, alte Handys, kaputte Elektrogeräte sammelt und die dann regelmäßig auch zum Recyceln bringen. Sonst geht da nämlich viel Potenzial verloren, sagt Johannes Betz.
Weil sie eben nicht mehr dem Kreislauf zurückgeführt werden. Und der Bedarf muss dafür dann eben aus dem Bergbau gedeckt werden, statt aus den recycelten Geräten.
Ich habe mich dabei ein bisschen erwischt gefühlt. Ich habe nämlich auch so eine Gammelkiste mit alten Handys zu Hause. Dementsprechend jetzt vorgenommen, am Wochenende tatsächlich zum Wertstoffhof mal zu fahren.
Also das ist dann auch wirklich die richtige Adresse, Wertstoffhof. Ja. Und da kann man es dann sicher entsorgen. Und es kann auch noch recycelt werden. Okay, eine neue Studie zeigt, 9 Milliarden Kilogramm Elektroschrott landen jährlich ungenutzt im Müll. Was da eigentlich alles verloren geht an wiederverwertbarem Potenzial, darüber hat euch Justus Wolters mehr erzählt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und warte, jetzt muss ich nochmal nachzählen. 112, 113 und dann 114, aber das ist doch dann 1 zu viel oder was? Ja, großes Staunen in der Bundeskunsthalle Bonn. Die aktuelle Ausstellung ist zu Ende, die Bilder werden abgehangen, dann wird nochmal alles durchgezählt und dann ist da ein zusätzliches Bild. Johanna, kurz und ehrlich, deine erste Reaktion, wie war die?
Super irritiert. Bin sofort losgelaufen, wollte es mir angucken.
Okay. Johanna Adam ist das, Kuratorin der Bundeskunsthalle. Das Bild, das da zusätzlich reingeschmuggelt worden ist in dieser Ausstellung, das kommt von einer Guerillakünstlerin. Die hat sich auch schon gemeldet. Und wir haben jetzt so viele Fragen dazu. Also, dieses Bild, um das es geht, ich versuche es mal zu beschreiben. Das ist ja gar nicht so groß. DIN A4, man sieht eine Frau mit langen schwarzen Haaren, guckt so ein bisschen über die Schulter nach vorne. Türkiser Hintergrund. Wann ist dir aufgefallen, dass das eigentlich gar nicht dazugehört?
Also, das wäre mir natürlich sofort aufgefallen, wäre ich an der Stelle ein wenig öfter langgelaufen. Ich gebe ja viele Führungen und das ist aber ein Platz gewesen, der eignete sich nicht so sehr, um damit Gruppen durchzugehen und auch ein Ort, an dem keine anderen Kunstwerke waren. Das heißt, auch keine Bewachung notwendig an der Stelle. Und insofern war das anscheinend der ideale Ort, um etwas unbemerkt an die Wand zu bringen.
Ja, genau. Also, ihr habt ja schon Kontakt zu dieser Künstlerin, weil ihr ihr einen Aufruf über Instagram gemacht hat, der wirklich cool ist. Ich finde, ihr reagiert da auch sehr cool und ihr habt eben geschrieben, also wer von euch war das denn oder kennt ihr jemanden, der es war? Bitte, bitte melden. Und diese Künstlerin hat sich ja auch tatsächlich schon gemeldet bei euch, ne?
Ja, die Künstlerin hat sich gemeldet, erst über Instagram und hat mir dann aber auch eine persönliche Nachricht geschickt. Und da habe ich ihr natürlich sofort geantwortet und gesagt, hey, sag mal, sollen wir nicht mal telefonieren? Denn natürlich, ich hatte auch 1000 Fragen.
Ah ja, dann klär uns mal auf, warum ausgerechnet eure Ausstellung und war das für Sie das erste Mal und eigentlich auch für euch das erste Mal, dass sowas passiert ist?
Also für mich war es definitiv das erste Mal und auch für die Künstlerin war es das erste Mal. In erster Linie ist es natürlich der künstlerische Akt, etwas damit auch auszudrücken, dass man sagt, ich habe jetzt das Bedürfnis, wohl wissend, dass es so nicht gedacht ist und dass es auch nicht erlaubt ist, ein Bild in eine Ausstellung zu hängen. Und ich muss sagen, mir hat dieser Gedanke gut gefallen, eine Ausstellung zum Thema Migration, wo, wenn nicht in solch einer Ausstellung, soll ein Bild illegal einwandern. Und dieser illegale Einwanderer, dieses Bild, hat sich recht offensichtlich, recht geräuschlos integriert in die Ausstellung.
Das muss man vielleicht nochmal sagen. Also es geht ja ganz konkret um die Ausstellung Wer wir sind, Fragen an ein Einwanderungsland. Und genau das wird ja dann eben auch thematisiert. Ne? Also wer darf überhaupt mitmachen? Wer darf sich den Raum nehmen? Man könnte es jetzt natürlich auch andersrum interpretieren, nämlich dass die Künstlerin euch da vielleicht auch ein bisschen vorgeführt hat, indem sie sich einfach diesen Raum genommen hat. Oder wie interpretierst du es?
Doch, genauso interpretiere ich das auch. Ich habe mit ihr gesprochen, sie hat sich die Ausstellung bewusst ausgesucht und zwar, das freut mich natürlich sehr, weil ihr die Ausstellung wahnsinnig gut gefallen hat und sie das wichtig findet, was wir da adressiert haben. Und trotzdem sind wir natürlich als Institution nicht nur Teil sozusagen einer offenen kulturellen Praxis, sondern wir sind natürlich auch ein geschlossenes oder Teil eines relativ geschlossenen Systems. Die Hochkultur, die Kunst, da ist es nicht so leicht, den Fuß in die Tür zu bekommen. Es sind oft Mechanismen, die nach ziemlich fest vorgeschriebenen Mechanismen ablaufen. Also die Türen sind streng bewacht, durch die man kommt. Und das meine ich jetzt eher im metaphorischen Sinne. Mhm. Nicht jeder hat einfach so die Möglichkeit, an unserer hochkulturellen Praxis teilzunehmen. Und natürlich steckt da eine Kritik drin.
Die Künstlerin heißt, hilf mir bei der Aussprache, heißt sie Dardai.
Danai.
Also die hat ja schon gesagt, wie sie es gemacht hat. Die hat einen ganz weiten Hoodie an und eine Leggings, da hat sie es irgendwie drunter gesteckt und dann hat sie eben die Gelegenheit genutzt und das dann aufgehangen. Was passiert denn jetzt eigentlich mit dem Bild?
Erstmal steht es bei mir im Büro. Wir hatten schon natürlich Ideen entwickelt, ob man es für einen guten Zweck versteigern kann. Das habe ich ihr vorgeschlagen. Das kann sie sich auch vorstellen. Das muss ich zeigen. Also erstmal hat es einen sicheren Ort in meinem Büro.
Johanna, dann danke ich dir für die vielen ehrlichen Antworten, auch was so deine Gedanken und Emotionen angeht. Und dann wünsche ich euch, der Künstlerin und auch dem Bild weiterhin alles Gute. Danke für deine Zeit.
Sehr gerne. Schönen Tag noch. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Eine Wohnung, die man sich leisten kann, die man bezahlen kann, das sollte ja eigentlich selbstverständlich sein, ne? Ja, aber mit diesen steigenden Mieten ist das eben für viele überhaupt nicht mehr so. Eine neue Studie der R&V-Versicherung über die Ängste der Deutschen, die zeigt jetzt, dass sich das auf uns auswirkt. Ganz konkret, dieses Jahr haben die Menschen vor allem Angst, dass alles immer teurer wird, besonders eben auch das Wohnen. Mit der Studie und damit das Wohnen immer teurer wird, hat sich unser Nova-Reporter Jan Daimann heute beschäftigt.
Inflation, hohe Energiepreise und im Supermarkt wird auch alles teurer. Besonders überraschend sind die drei größten Sorgen in diesem Jahr also nicht.
Die drei größten Sorgen drehen sich in diesem Jahr ausschließlich ums Geld.
Das hat der Studienleiter Grischa Brauer-Rabinowitsch bei der Vorstellung der Studie gesagt. 6 von 10 Menschen in Deutschland sagen, dass sie Angst davor haben, dass Wohnen unbezahlbar werden könnte. Und ganz so unberechtigt ist diese Angst nicht. Denn Wohnraum wird immer teurer, sagt auch André Juffern vom Mieterbund NRW. Er sagt, das lässt sich natürlich nicht verallgemeinern.
Nichtsdestotrotz merken wir eine immer deutlichere Anspannung und in der Tendenz eine starke Steigerung der Wohnkostenbelastung. Das heißt, die Menschen müssen immer mehr von dem verfügbaren Haushaltseinkommen fürs Wohnen ausgeben.
Konkret heißt das, dass in Deutschland mehr als jede 10. Person überlastet ist, weil sie zu viel fürs Wohnen ausgeben muss. Das sagt das Statistische Amt der Europäischen Union. Überlastet ist man, wenn 40% oder mehr des Nettoeinkommens für die Miete draufgeht. Bei den 16- bis 29-Jährigen ist das sogar jede siebte Person. Und wenn wir auf die armutsgefährdeten Menschen gucken, da sind es sogar 40%. Und das ist der Stand von jetzt. In den nächsten Monaten und Jahren könnte die Miete bei den aktuellen Entwicklungen noch weiter ansteigen. Deshalb ist die Angst vor unbezahltem Wohnraum verständlich. Die Politikwissenschaftlerin Isabel Borucki von der Philipps-Universität Marburg hat die Studie zu den Ängsten der Deutschen begleitet. Und sie sieht diese Angst als Gefahr für die Gesellschaft.
Weil Wohnen ein grundlegendes Bedürfnis ist, also ganz existenziell, davon hängt ja alles ab. Beziehungsweise Wohnen sichert die grundlegende Dimension unseres alltäglichen Lebens ab. Und insofern ist hier eine Sprengkraft, was die Spaltung unserer Gesellschaft in Arm und Reich angeht, gegeben.
Etwa die Hälfte der Menschen in Deutschland wohnt zur Miete. Und einer der größten Immobilienkonzerne, die LEG, hat letzte Woche angekündigt, dass sie die Mieten erhöhen wollen. Und zwar so stark wie regulatorisch möglich. Der Konzern hat laut der deutschen Börse in den letzten 5 Jahren knapp 5 Milliarden Euro Gewinn gemacht. In diesem Jahr allerdings Verluste. Und deshalb sollen jetzt eben die Mieten erhöht werden. Das begründet das Unternehmen damit, dass sie die Gehälter erhöht hätten, dass Materialkosten deutlich teurer geworden seien und vor allem, dass die Zinsen stark gestiegen seien. Für André Juffern vom Mieterbund ist die geplante Erhöhung trotzdem unverständlich.
Das ist für diese Konzerne einzig und allein darin begründet, dass sich die Zinsen so stark erhöht haben und dass sie in den vergangenen Jahren sehr stark auf Pump gewachsen sind. Das heißt, aufgrund von Schulden Zukäufe gemacht haben. Jetzt steigen die Zinsen und sie müssen sich neu finanzieren und dadurch haben sie ganz deutlich gestiegene Kosten. Da können die Mieterinnen und Mieter überhaupt nichts dafür, aber sie sollen jetzt diejenigen sein, die darunter leiden.
Nicht nur die LEG, auch andere Immobiliengroßkonzerne haben hohe Schulden. Deshalb sollten sich viele auf Mieterhöhungen einstellen. Und tatsächlich dürfen die VermieterInnen die Mieten auch anheben, allerdings nur in einem gewissen Rahmen.
Das bedeutet im Regelfall, wenn die Wohnung so bleibt, wie sie ist, dann muss der Vermieter nach den vertraglichen Bedingungen anpassen. Und das wiederum bedeutet in den allermeisten Fällen, dass er an den Mietspiegel sich maximal anpassen darf. Das heißt, für die Wohnung darf er nur das nehmen, was für vergleichbare Wohnungen in dem entsprechenden Gebiet mit der entsprechenden Qualität auch gezahlt wird.
Mieterhöhungen gehen also nur bis zum Mietspiegel. Wenn aber alle Wohnungen teurer werden, dann steigt eben auch der. Aber die meisten Mietwohnungen gehören gar nicht Großkonzernen. Über die Hälfte gehört Privatleuten und dazu kommen die Wohnungen von den Kommunen und Genossenschaften. Deshalb können Großkonzerne den Mietspiegel nicht beliebig erhöhen. Aber egal, wer uns die Wohnung vermietet, wichtig ist, wir müssen und sollten nicht jede Mieterhöhung mitmachen.
Der Vermieter muss einem auch mindestens 3 Monate Zeit lassen, in denen man sich dazu äußern kann. Er kann also nicht einfach sagen, ich erhöhe jetzt die Miete, sondern er muss den Mieter um Zustimmung bitten. Mit dieser Zustimmung sollte man sich wirklich Zeit lassen, bis man es intensiv geprüft hat. Weil wenn man die einmal abgegeben hat, dann darf der Vermieter die höhere Miete verlangen, selbst wenn Fehler in der Mieterhöhung gewesen wären. Also das ist der Moment, wo man wirklich aufpassen muss.
Dazu kommt, dass es auch eine Grenze gibt, um wie viel VermieterInnen die Miete höchstens erhöhen dürfen. Meistens liegt die bei 20% in 3 Jahren. Bekommen wir also einen Brief mit einer Mieterhöhung, dann sollten wir genau hingucken, ob die Miete dadurch nicht deutlich teurer wird als für andere Wohnungen in der Gegend. Aber keine Panik, ihr müsst jetzt nicht alle Mietrecht studieren, sondern ihr könnt in eine der Mietgemeinschaften einsteigen. Die beraten euch bei Mietfragen und ihr habt eine Rechtsschutzversicherung für Mietprozesse. Eine Mitgliedschaft kostet meistens zwischen 40 und 80 Euro im Jahr pro Haushalt.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.